SWR 2 Lesenswert Magazin.
Alles, was Sie sehen, ist neu. So heißt der aktuelle Roman von Annette Pint und das ist ein Reiseroman. Er führt uns in ein geheimnisvolles Land zusammen mit einer deutschen Reisegruppe und er führt uns hinter die Kulissen des Tourismus aus verschiedenen Perspektiven. Annette Pint lebt in Freiburg, dort ist sie für uns ins Studio gegangen. Hallo Frau Pint.
Hallo, grüße Sie.
Frau Pint, der erste Satz in Ihrem Buch lautet, als wir in Kirtan ankamen, stand uns der Flug in die Gesichter geschrieben. Und da stellt man sich natürlich gleich die Frage, ich habe sie mir gestellt, Kirtan, wo liegt Kirtan? Ja, wo liegt's?
Ja, genau diese Frage sollen sich die Leser natürlich auch stellen. Und ich habe es eben bewusst nicht festgelegt. Es ist ein Land, das es nicht gibt. Es hat, würde ich mal sagen, starke Resonanzen mit China oder mit einem anderen asiatischen Land unter autoritärem Regime. Aber ich glaube, da kann man Verschiedenes hinein fantasieren.
Also es ist irgendwie ein geheimnisvolles Land, an dem man einiges erkennen kann. Wir lernen zunächst mal diese deutsche Reisegruppe kennen. Die Erzählerin ist mit ihrem Vater unterwegs. Es gibt ein paar Paare in dieser Gruppe, eine alleinreisende junge Frau, ein Lokalpolitiker ist dabei. Und das ist ein ganz guter erzählerischer Kniff, weil die natürlich alle unterwegs diskutieren in dieser Gruppe. Und es scheinen die unterschiedlichen Haltungen auf, mit denen man auch als Tourist in einem fremden Land unterwegs sein kann. Und Neugier ist nur eine davon.
Genau, es gibt natürlich ganz andere Haltungen. Es gibt auch das Besserwissen. Es gibt den Wunsch, eigentlich das, was man schon vorher mitbringt, bestätigt zu finden. Es gibt die Sehnsucht nach dem ganz anderen, nach dem Exotischen. Es gibt die ständige Kritik an dem, was man dort antrifft, aus politischer Perspektive. Also das sind alles so verschiedene Möglichkeiten, wie man ja als Tourist auf die Welt reagieren kann. Und in so einer Reisegruppe prallt das alles aufeinander.
Früher dachte ich, Reisen sei eine Form der Hypnose, sagt die Erzählerin an einer Stelle. Was wünscht sie sich denn eigentlich für eine Erfahrung?
Die Ich-Erzählerin ist eigentlich ja sehr neutral. Das ist eigentlich das Interessante. Die hat eigentlich an diese Reise ja keine besonderen Wünsche, aber sie ist die Begleiterin ihres Vaters. Und sie hat eigentlich nur das Wohlbefinden des Vaters im Kopf. Sie selber wollte eigentlich gar nicht in dieses Kirtan reisen, war voreingenommen und möchte eigentlich gar keine Erfahrungen machen. Das ist für mich auch so ein bisschen die Umkehrung des klassischen Reiseromans, wo immer alle voller Abenteuerlust strotzen und sofort mit sich ins Fremde stürzen. Mhm. Und das ist jetzt bei dieser Ich-Erzählerin gar nicht so. Und ich glaube, bei vielen von uns vielleicht auch nicht mehr. So eine Übersättigung vielleicht auch.
Der Vater will aber doch einiges sehen.
Genau, der Vater hat so eine Art Bildungskatalog, er ist sehr gut vorbereitet, gut eingearbeitet und der legt es immer an sozusagen auf die klassischen Reichtümer des alten Kirtan, auf die großen Bauten, auf die Denkmäler der Geschichte und das will er alles abarbeiten und er möchte eigentlich, dass es alles genauso aussieht, wie er es erwartet.
Und dann gibt es die anderen, die wollen möglichst authentischen Alltag erleben.
Genau, dafür haben sie sich natürlich das falsche Reiseformat ausgesucht, denn in der Gruppe ist das sozusagen ja schon so angelegt, dass man das nicht sehen wird. Aber es gibt auch für die Reisegruppe Inszenierungen, das kennen ja vielleicht auch einige, wo das authentische Alltagsleben einem dann so angeboten wird. Also in Form einer Gastfamilie, die dann ein Mahl bereitet für die Gruppe oder einen Abstecher in das dörfliche Kirtan, wo man dann sozusagen sehen soll, wie die Menschen dann wirklich leben, abseits der vorgebahnten Wege.
Ich finde diese soziale Dynamik in der Reisegruppe ziemlich real beschrieben. Also Sie haben es eben schon gesagt, der Besserwisser und die ewig Abgängige, die immer verloren geht und dann die Furchtsamen. Ich muss es jetzt fragen, waren Sie auch schon mal in so einer Gruppe unterwegs?
Ja klar, die Frage ist ja naheliegend und ich glaube, ich hätte es nicht geschrieben, wenn ich nicht genau so ein sehr ähnliches Erlebnis auch gehabt hätte. Also ich war tatsächlich vor 5 Jahren mit einem Reiseunternehmen als Begleitung meines gelehrten Vaters unterwegs in China. Und das waren schon Erfahrungen, die auch jetzt eingeflossen sind in diesen Roman, der natürlich mit Fiktion arbeitet. Aber so eine Reisegruppendynamik, das muss man erstmal erlebt haben. Es ist auch nicht die Art und Weise, wie ich normalerweise unterwegs bin. Also ich gehöre schon eher so zu den relativ handfesten Rucksacktouristinnen. Aber diese bildungsbürgerliche Agenda, das fand ich wirklich faszinierend, das so durchzuziehen.
Jetzt gibt es 2 besonders wichtige Figuren in diesem Roman. Die eine ist der Vater der Erzählerin und die andere ist Nime, der einheimische Reiseleiter. Würden Sie mal eine Stelle lesen, in der beide vorkommen?
Ja, das lese ich gerne. Ich springe mal mitten rein. Liebe Kirtan-Reisende, sagte der Reiseleiter, darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Es gefiel mir, dass er uns als Reisende begrüßte und nicht als Gäste oder Kunden. Nichts ist wichtiger als der erste Satz. Dann im Bus, der Reiseleiter vorne neben unserem Fahrer, der sich von uns Joe nennen lassen wollte, saßen die Paare nebeneinander, die Einzelnen einzeln, ich neben Vater. So war es bisher auf jeder Reise, eine rasante Sortierung, die dann nicht mehr geändert wurde, als hätte jemand mitgeschrieben. Ich sitze seit jeher gern neben Vater. Er riecht nach Papier und einer altmodischen Seife, die sich im Internet bestellt. Und ich frage mich, woher er sie bezog, bevor er lernte, einen Computer zu bedienen. Es war immer schon so, dass er mir hier und da etwas zeigte, aber er ist dezent. Und mit seinen taktvollen Erläuterungen reichert er Orte und Zeiten an, mit einem Wissen, das zu ihm gehört, wie sein gekämmter, weiß gewordener Bart und seine schlanken Finger. Mit leiser Stimme erzählt er von Herrschern und Verlusten, Planungen und Veränderungen. Städte sind für ihn gebaute Geschichte. Und ich kann durch keine Stadt gehen, ohne mir seine Gesellschaft zu wünschen. Die Menschen dagegen bemerkt er kaum. Er schätzt manche von ihnen, mich zum Beispiel, andere sieht er gar nicht erst. Köpfe sanken an getönte Scheiben, Schuhe wurden verschämt von den Füßen gestreift, Blusen zurechtgezupft, Zahnpastaflecken an den Krägen. Nieme, unser Reiseleiter, pustete ins Mikrofon, gab ein paar Daten durch, Wetter, die genaue Ortszeit, das Programm für den Tag, vor allem erstmal frisch machen. Diese Wendung benutzte er mit Vergnügen. Und er lenkte auch gleich den Blick auf die ersten bemerkenswerten Einzelheiten, die uns nicht aufgefallen wären, weil wir noch zu sehr mit uns selbst beschäftigt waren. Ich fuhr mit der Zungenspitze über die pelzigen Zähne. Alles, was Sie sehen, ist neu, sagte der Reiseleiter. Vor 10 Jahren war hier nichts, nur Schlamm. Aus den Pfützen und dem Dreck hat sich diese Stadt erhoben. Es kann ja nicht sein, dass hier nichts gewesen ist, sagte ich leise zu Vater. Es muss ja Flächen gegeben haben, vielleicht auch Häuser, Baracken oder Hütten, irgendwelche Äcker, von mir aus Reisfelder. Jedenfalls kann man nicht einfach sagen, dass Kirtan erst seit 10 Jahren existiert. Oder wie geht hier die Zeitrechnung? Eine Geschichte braucht Entwicklung, Bilder, Übertreibung, sagte Vater und begann mir die Baupolitik des letzten Jahrzehnts zu erklären. Aber Nieme fuhr schon fort. So ist es doch, Joe, und Sie werden es selbst erleben. Kirtan ist aus der Asche auferstanden, aus dem Nichts. Joe nickte heftig. Ja, so ist es. Er hatte eine laute Stimme und einige lächelten über seine Begeisterung. Vater lächelte nicht, er schüttelte nur den Kopf.
Dankeschön, Annette Pehnt. Da taucht der Satz aus dem Titel auf, alles, was Sie sehen, ist neu. Dieser Titel ist ja irgendwie mehrdeutig. Für die Touristen ist alles neu, was sie sehen, aber hier hat er ja eine ganz konkrete Bedeutung. Mhm. Also man muss sofort an Projekte in China denken, ne?
Genau, und das sollte auch hier auf jeden Fall anklingen. Also es ist ja ein Land, das wir kennenlernen, dieses Kirtan, das im Umbau ist, in dem große Projekte angeleiert werden, in dem die Landschaft umgestaltet wird, ganze Landstriche werden umgesiedelt, Dörfer werden leer gemacht, Städte werden aus dem Boden gestampft und das ist der ganze Stolz der Kirtaner und das wird auch vorgeführt. Während die Touristen natürlich eher die Sehnsucht nach dem alten Kirtan haben. Und das alles verweist schon sehr stark auf China in dieser ganzen Phase der Umbauten und der Vorwärtsbewegung.
Welche Rolle nimmt dieser Reiseleiter, dieser Nieme ein in diesem autoritären Land? Er hat ja so ein bisschen was von einem Märchenerzähler, interessante Figur.
Ja genau, also für mich ist er wirklich die absolut zentrale Figur, über die wir aber eigentlich gar nicht so viel wissen. Und ich wollte es so haben, dass nach und nach wir immer mehr über ihn erfahren. Es setzt sich dann sein Leben auch ein bisschen zusammen in so Mosaiksteinchen. Und für die Reisegruppe ist er natürlich erstmal so der offizielle Geschichtenerzähler. Aber nach und nach merkt man auch, dass die offizielle Geschichte ihm nicht nur Behagen bereitet. Also er findet manchmal auch so ganz, ganz dezente Möglichkeiten anzudeuten, dass er vielleicht nicht ganz übereinstimmt. Aber es ist sehr verborgen. Und wir können eigentlich nicht hinter die Fassade schauen, aber so ist es ja auch, ne? Also wir können ja mit unserem westlichen Blick auch tatsächlich nicht hinter die Fassaden schauen, auch wenn wir uns das gerne einbilden. Und dann war eben mein Versuch in dem Roman dann durch andere Blicke auf ihn, nicht der westlichen Touristen, sondern der Kirtaner, nach und nach zu erzählen, was das vielleicht für ein Mensch sein könnte. Aber so richtig zu fassen bleibt er eigentlich bis zum Ende nicht.
Das stimmt. Er ist irgendwie ein Meister des Geschichtenerzählens und er ist ein Meister des Verschwindens. Was ich interessant finde, ist diese erzählerische Strategie, ihn sozusagen aus vielen verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Es gibt eine wirklich ganz überraschende Wendung in dem Roman. Wir sind erst mit dieser Reisegruppe unterwegs, das ist alles sehr unterhaltsam. Und dann gehen sie zurück in die Kindheit, in die Jugend, auch in seine Ausbildung an der Tourismusakademie von Kirtan, dieses Nieme. Er selber kommt nie zu Wort.
Ja, also wir hören ihn schon sprechen, also wir erfahren von anderen, wie er zum Beispiel auch seine Geschichten erzählt, aber wir erfahren nie von seinem Innenleben, also weil er praktisch so eine Art Leerstelle bleibt, er ist eigentlich auch vielleicht eine Art Projektionsfläche, also er ist so ein bisschen so der Geschichtenmotor von Kirtan, er wird darin auch geschult, er darf auch eigentlich nicht seine eigenen Geschichten erzählen. Also in der Kindheitsepisode wird erzählt, wie er im Grunde so ein ganz natürlicher Geschichtenerzähler ist, mit dem Impuls, wirklich eben sein Publikum zu unterhalten, aber auch vielleicht auch eine eigene Geschichte zu entwickeln. Aber die Möglichkeit hat er dort nicht. Und es wird ihm auch abtrainiert. Also er wird eigentlich auch zugerichtet. Und er bekommt dann sozusagen den Auftrag, die offizielle, gloriose Geschichte von Kirtan zu erzählen. Aber er findet dann eben auch immer wieder Möglichkeiten, da auch vielleicht andere Erzählanfänge mal anzudeuten.
Also man spürt im Grunde diesen Konflikt, in dem er steht. Ich finde, was diesem Roman sehr gut gelingt, ist auch diesen Tourismus von beiden Seiten zu beleuchten. Also aus der Perspektive derjenigen, die unterwegs sind und die etwas sehen, und aus der Perspektive derjenigen, die sozusagen betrachtet werden. Also den Einheimischen und auch dem Geschäftsmodell Tourismus in diesem autoritären Land. Vielleicht können Sie zum Schluss noch eine kleine Passage lesen, in der das schön deutlich wird.
Nur viermal im Jahr geht ein Ruck durch das Dorf, wenn die Reisegruppen kommen. Unser Dorf ist fest eingeplant. Wir liegen günstig, sagt der Reiseleiter, genau in der Mitte zwischen der Stadt und der Teeplantage, auf der manche von uns arbeiten. Seit Jahren können wir darauf zählen, dass zweimal im Frühjahr und zweimal im Herbst der Besuch kommt. Der Reiseleiter gibt rechtzeitig Bescheid, damit wir den Müll aus dem Tümpel fischen, die Zäune reparieren, die eingestürzten Dächer abdecken und den Platz fegen können. Er will auch, dass wir Haken, Karren und andere Arbeitsgeräte gut sichtbar an die Hauswände lehnen und in den Gärten aufbauen, damit die Reisenden unsere Sitten und Gewohnheiten kennenlernen. Auf dem Platz sollen Hühnerscharren, die wir rechtzeitig in den Gärten aufsammeln und herbeischaffen, überhaupt sind Tiere mitgebucht. Wir stellen einige alte Pferde an die Wegränder. Hunde gibt es kaum noch, aber manchmal können wir noch einen auftreiben. Wir haben also alle Hände voll zu tun. Wenn der Besuch näher rückt, müssen wir diejenigen von uns auswählen, mit denen die Gäste zusammentreffen sollen. Die Auswahl fällt uns nicht leicht. Es sollen Kinder und Greise dabei sein, aber niemand, der zu krank oder zu mager ist, denn wir wollen ja niemanden erschrecken. Es geht um eure Geschichte, erklärt uns der Reiseleiter. Ihr könnt sie erzählen, aber bitte so, dass wir euch verstehen. Bringt uns Leute, die etwas zu sagen haben. Zeigt uns eure Bräuche und euer Leben, damit alle etwas lernen. Wir sollen stolz sein, dass die Besucher von uns lernen wollen. Was sie lernen, wenn sie einen halben Tag durch unsere Gassen poltern und uns mit lauter Stimme Fragen vortragen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen sie unendlich viele Bilder und schütteln so viele Hände, wie sie können. Manche grüßen uns auch, indem sie sich verneigen und die Hände vor dem Herz falten, so wie es früher hier Sitte war. Dann sollen wir ernst bleiben und zurückgrüßen, als täten wir den ganzen Tag nichts anderes. Als Nime noch da war, wurde er oft ausgewählt, weil er viele Wörter in anderen Sprachen kann und gute Zähne hat. An der Begeisterung, mit der er die Bauweise unserer Hütten erklärte, die Giftigkeit der Stechäpfel und die Fellfarben der Katzen, konnten sich die Gäste wärmen. Sie hatten das Gefühl, einen Freund gefunden zu haben. Wenn er sie herumführte, war er nicht so ernst wie sonst oft. Er ging mit ihnen durch das Dorf, als gäbe es nichts Schöneres. Er lachte und dachte sich Geschichten aus.
Ja, so ist das mit der Authentizität, nach der sich die Touristen immer sehen.
Ja.
Und irgendwie ahnt man ja doch, dass es ein Spielchen ist, oder?
Ja, und das Spiel spielen ja auch alle mit. Also die dortigen sogenannten Einheimischen sind ja jetzt auch nicht nur Opfer. Also auch die profitieren in gewisser Weise davon. Und sie bauen natürlich kräftig mit an dieser Inszenierung, die dann Authentizität heißt.
Mhm. Vielen Dank, Annette Pehnt. Wir haben uns über Ihren Roman Alles, was Sie sehen, ist neu unterhalten. Er ist gerade bei Piper erschienen.